Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Der Krieg in der Ukraine ist Dauerthema in den Nachrichten. Aber was wir dabei nicht erfahren, ist, wie es den Menschen dort tatsächlich Tag für Tag geht. Davon erzählt der wohl bekannteste Schriftsteller des Landes, Andrei Kurkov, in seinem neuen Buch Im täglichen Krieg, mit dem er gleich bei uns zu Gast ist. Und mit der Welt der Politik hat aber auch ganz unmittelbar das Buch zu tun, über das heute eigentlich alle sprechen, die Autobiografie von Angela Merkel. Und in die schauen wir gleich als erstes mal rein. Angeblich wollte sie ja nie ein Buch schreiben, obwohl sie immer wieder dazu aufgefordert worden war. Und jetzt hat sie es doch getan. Gemeinsam mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Bollmann. Und natürlich ist die Autobiografie von Angela Merkel das Buchereignis dieser Tage oder vielleicht sogar des ganzen Bücherherbstes. Heute ist Freiheit endlich erschienen. Und einer der wenigen, die das Buch schon vorher lesen durften, ist der Journalist Ralf Bollmann, selbst Verfasser einer Merkel-Biografie und damit bestens im Stoff. Hallo, guten Morgen, Herr Bollmann.
Guten Morgen, Frau Gerg.
War das denn diese über 700 Seiten eine gute und spannende Lektüre, die auch für so einen Merkel-Kenner wie Sie noch was Neues enthalten hat, oder mussten Sie sich ein bisschen durchquälen?
Also teils, teils. Was den Neuigkeitswert betrifft, würde ich mal sagen, von den Fakten her steht da nichts drin, was nicht schon bisher bekannt gewesen wäre, was schon einen gewissen Enttäuschungseffekt für mich dann auch hatte, weil man ja so denkt, gerade in der DDR-Zeit, wo sie ja noch nicht in der öffentlichen Aufmerksamkeit stand, da gäbe es vielleicht noch Dinge zu erzählen, die sie noch nicht erzählt hat, gibt es aber nicht oder will sie nicht erzählen, keine Ahnung. Erzählerische betrifft, ist der DDR-Teil, finde ich, zum Beispiel ganz gut erzählt. Es gibt auch später dann immer wieder so einzelne Episoden, aber der große Teil, was ihre Kanzlerschaft betrifft, ist dann doch sehr in so einem Regierungserklärungsstil, und da werden dann Fakten aneinandergereiht, zum Teil extrem detailliert, wer alles an irgendeiner Sitzung teilgenommen hat, welche Länder sich zu welchen CO2-Emissionszielen bekannt haben auf irgendeinem Klimagipfel oder so. Da wird es dann stellenweise doch eine etwas schwergängige Lektüre.
Wir haben ja auch schon viel über den Inhalt des Buches so gehört, was schon durchgedrungen war. Aber was mich jetzt eben interessiert, haben Sie ja schon angedeutet, wie das eigentlich erzählt ist. Angela Merkel war ja immer schon sehr zurückhaltend mit privaten Sachen. Wie ist es hier? Hält sie da auch eigentlich einen Teil ihres Lebens verborgen?
Ja, also über private Sachen redet sie nicht, kann man nicht sagen, aber redet sie sehr wenig. Also es ist sehr, sehr schön zu lesen, ist mal wieder weil es so unterkühlt ist, die Episode, wie sie sich von ihrem ersten Mann getrennt hat und aus der Wohnung ausgezogen ist und einfach nur so lapidar sagt, dass irgendwie inzwischen sich ihre Perspektive verändert hätte und ihre Vorstellung vom Leben und so weiter und so fort, und da ganz unsentimental rangeht und lediglich seine Leistungen bei der Renovierung der Wohnung würdigt. ihr Mann kommt auch gelegentlich vor, aber jetzt nicht besonders intensiv. Und manchmal blitzen so kurz irgendwelche Freundschaften auf mit Leuten. Aber es ist wirklich sehr, 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 sehr runtergedimmt.
Aber ich habe immer wieder von Leuten, die Angela Merkel persönlich kennen oder kennengelernt haben, gehört, dass sie eigentlich auch sehr witzig sein soll. Das klingt ja von dem, was Sie jetzt so vom Inhalt her beschrieben haben, nicht, als ob da groß Raum dafür wäre, für diesen Humor.
Ja, naja, der Kollege von der Taz hat heute in seiner Rezension geschrieben, man würde in dem Buch nicht die witzige Merkel aus Gesprächen im kleinen Kreis erleben, sondern tatsächlich die offizielle Regierungserklärungs-Merkel. Und da würde ich sagen, ist auch was dran über weite Strecken des Buchs. Aber gut, es soll natürlich auch eine offiziöse Darstellung für die Geschichte sein. Es geht ja darum, manche Sachen nochmal zurechtzurücken. Also ich glaube, das war eben nicht die Absicht, die sie mit dem Buch verbunden hat, da nochmal persönlich zu werden.
Und sie hat das Buch ja nicht alleine geschrieben. Co-Autorin ist Beate Bollmann, die langjährige Büroleiterin von Merkel. Und die beiden haben das ja so richtig generalstabsmäßig vorbereitet. Es war schon im Vorfeld ein gigantisches Projekt für den Buchmarkt, nicht? Also sowas hat man auch selten.
Ja, also dieses Making-of ist schon sehr interessant, weil das auch wieder typisch Merkel ist, wie professionell das vorbereitet wurde und wie sehr sie auch versucht hat, alles unter Kontrolle zu halten. Sie hat ja schon, um einen Verlag zu suchen, keine Agentur beauftragt, wie das sonst eigentlich bei solchen Projekten üblich ist, sondern sie hat wirklich alle Verlagsvertreter von allen nur halbwegs namhaften deutschen Verlagen antreten lassen. Das war sehr lustig, als ich in dem Jahr damals auf der Buchmesse war in Frankfurt und mir wirklich jeder von Random House, von CH Beck, von DTV, von Kiwi eben gerade nicht, witzigerweise, mir erzählt hat, wie das so war mit dem Vorsingen bei Merkel und wie die dann meistens so zu dritt oder so da angetanzt sind und hinterher bedauert haben, was sie alles falsch gemacht haben, damit sie es nicht bekommen haben, Und dann ging es natürlich weiter. Dann hat sie ja zum Beispiel extra auch eine Wohnung angemietet für das Schreibprojekt als Bürowohnung. Übrigens witzigerweise ganz um die Ecke von ihrer Privatwohnung, weil sie sich natürlich nicht dem Vorwurf aussetzen wollte, ihr Altkanzlerinnenbüro auf Staatskosten für dieses sozusagen kommerzielle Buchprojekt zu missbrauchen. Naja, und bis hin zu der Tatsache, dass es eben jetzt tatsächlich in 30 Sprachen an ein und demselben Tag erscheint und die es ja doch geschafft haben, bei 30 Druckereien, 30 Übersetzern und so weiter und so fort, dass da eigentlich nichts vorher publik geworden ist. Was vielleicht aber natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass die ganz große nachrichtliche Sensation eben auch nicht drinsteht.
Und glauben Sie jetzt, wenn man sich vor Augen führt, dass ja auch bald die Premiere in den USA ist mit Barack Obama zusammen, wird das ein internationaler Bestseller, dieses Buch?
Ja, das vermute ich schon. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es in manchen Ländern noch mal ein größerer Erfolg wird als in Deutschland, insbesondere in den USA, weil Merkel war ja schon während der ersten Amtszeit von Donald Trump für das linksliberale Milieu doch so ein Gegenmodell, die Heldin eigentlich, wenn man sich nochmal vor Augen führt, wie sie bei ihrer Harvard-Rede damals beklatscht wurde. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das da auch nochmal so einen gewissen Hype auslöst.
Ralf Bollmann über die Erinnerungen von Angela Merkel, heute erschienen unter dem Titel Freiheit. Co-Autorin ist Beate Baumann und das Buch hat 736 Seiten und kostet 42 Euro. Und heute Abend stellt Angela Merkel ihr Buch auch im Deutschen Theater Berlin vor, im Gespräch mit Anne Will. Und wie dieser Abend war, das wollen wir in der Lesart dann natürlich auch wissen. Im täglichen Krieg, so heißt das neue Buch von Andrei Kurkov, dem bekanntesten Schriftsteller des Landes, der auch Präsident des ukrainischen Pen-Verbandes ist. Andrei Kurkov ist 1961 in Petersburg geboren, hat früher auch als Journalist und Kameramann und auch mal als Gefängniswärter gearbeitet. Er hat zahlreiche Romane geschrieben, die meisten auf Russisch. Und sein letzter, Samson und Nadeshda, war in der englischen Übersetzung auch für den International Booker Prize nominiert. Andrei Kurkov selbst spricht 11 Sprachen, sodass wir miteinander auf Deutsch sprechen konnten. In seinem neuen Buch berichtet er in kurzen Texten vom alltäglichen Ausnahmezustand in der Ukraine und er ist zurzeit auch in Kiew, wo wir ihn vor dieser Sendung erreicht haben. Hallo, herzlich willkommen, Andrei Kurkov.
Hallo, guten Tag.
Wir erreichen Sie in Kiew. Da ist, finde ich, die erste Frage, die sich mir aufdrängt, wie es Ihnen geht und Ihrer Familie. Wie ist der Alltag, das Leben im Krieg?
Das Leben sieht normal aus am Tag, aber natürlich ja, die Leute sind müde und in den letzten 3 Monaten, die Ukrainer, die in Großstädten leben, können kaum schlafen, weil ab Abend bis später Morgen läuten Sirenen und es gibt Drohnen- und Raketenanschläge.
Sie hatten ja mit Ihrer Familie das Land auch immer mal wieder verlassen, aber sind auch immer wieder zurückgefahren. Warum machen Sie das?
Ja, ich reise viel nach Ausland, um über Ukraine zu reden und auch meine Bücher über heutige Situation zu präsentieren. Die Reisen sind jetzt kompliziert, weil es gibt natürlich keine Aviation seit 2022.
In Ihrem neuen Buch, das Sie da jetzt auch vorstellen, wenn Sie reisen, da erzählen Sie aus dem Alltag im Ausnahmezustand. Das sind kurze Texte, die an bestimmten Tagen entstanden sind. Der erste am 1. August 2022. Das Nachwort ist dann vom April dieses Jahres. Wie unter welchen Bedingungen sind denn diese Texte entstanden? Wie so ein Tagebuch oder wie haben Sie die geschrieben?
Die sind eigentlich als Tagebucheinträge geschrieben, aber mit jedem Eintrag schreibe ich ein Essay. So zusammen zuerst, ich beschreibe, was passiert mit mir, mit unseren Freunden. Ich beschreibe verschiedene Situationen in verschiedenen Regionen der Ukraine und dann überschreibe diese Texte als Essays.
Wir können uns ja mal ein paar einzelne Texte anschauen, weil ich finde, da sieht man ganz gut, wie sie schreiben und denken. Gleich der erste Text da vom August 22, da erzählen sie vom gezielten Mord an dem ukrainischen Getreideunternehmer Oleksiy Wadaturski und seiner Frau durch russische Raketen, die ganz programmiert genau auf das Schlafzimmer dieses Privathauses geschossen wurden. Und dieser Millionär hat, vermuten sie, die ukrainische Armee unterstützt und er ist aber geblieben, obwohl er offensichtlich wusste, dass die Russen ihn im Visier haben. Da habe ich mich gefragt, woher kommt so eine starke Identifikation und Verbundenheit mit dem Land und seinen Leuten?
Ja, die Ukrainer lieben Freiheit und lieben sein Land. Und eigentlich ja, alle verstehen, dass nur in Ukraine ein Ukrainer kann frei sein. Und für Ukrainer insgesamt, Freiheit ist wichtiger als Stabilität. Und heutiger Krieg, das ist eigentlich Krieg um Unabhängigkeit, um Existenz des Landes. Deshalb ganz viele Leute, hunderte von tausenden Ukrainer sind aus Ausland nach Ukraine zurückgezogen, um Ukraine zu verteidigen. Und ganz viele Leute, die konnten Ukraine verlassen, aber doch dort geblieben sind, um auch um Ukraine zu unterstützen.
Sie kommen dann innerhalb eines Textes von diesem Fall auf ganz andere Themen, zum Beispiel das Blutspenden und dass sogar Mönche, die der Kirche in Moskau unterstellt sind, Blut für ukrainische Verwundete spenden. Dann geht es um Wechselkurse und schließlich um den Humor der Ukrainer, den die offenbar noch nicht verloren haben. Ich finde, diese assoziative Art, in der Sie schreiben, das zeugt auch von Humor. Wie bewahren Sie sich denn den und auch Ihre Landsleute?
Ja, das ist schwieriger als in normalem Leben natürlich. Ja, ich hatte schon zweimal in dieser Zeit Humor verlost, aber zurückbekommen. Ja, und natürlich, Herr Humor ist ein Waffen und eine Arznei gegen Depression, gegen schlechte Nachrichten. So, die Leute versuchen auch am Tag zu lächeln und den Grund, zufrieden zu sein, zu finden.
Sie sind ja Schriftsteller und ein Text, da fiel mir schon der Titel ins Auge, weil da schreiben Sie über Lyrik und andere Foltermethoden. Da erzählen Sie von ukrainischen Nationaldichtern und Sie sagen, dass die Ukrainer auf diese Dichter sich auch stützen seelisch. Wie kommt das? Warum hat Literatur so eine Kraft für die Ukrainer?
Seit Anfang des Krieges eigentlich Literaten sind sehr wichtige Persönlichkeiten in Ukraine und speziell für die Armee geworden. Viele Literaten sind zu Volontäre gegangen. Und ich war auch in 2015 und 2016 zwei, drei Mal in Kriegsgebiete. Und ich konnte sehen, wie aufmerksam die Soldaten ukrainische junge Dichter zuhören. So, die Literatur jetzt spielt eine große Rolle. Das gibt viel Energie, nicht nur an Soldaten und an Militärleute, aber auch an Zivilisten, die in Ukraine geblieben sind.
Das heißt, trotz des Krieges funktioniert auch so eine Art literarisches Leben noch?
Das ist ein Paradox, aber in letztem Jahr allein in Kiew, es gab 13 neue Buchhandlungen geöffnet. So, es gibt jetzt neue Verlage, die waren während dem Krieg gegründet. So, die Leute lesen viel, aber sie lesen jetzt nicht so viel Romanen, sondern Sachbücher über ukrainische Geschichte und Poesie. Gedichte spielen eine große Rolle. Die machen Leute motiviert, ja, und machen sie auch selbstbewusst.
Aber auf der anderen Seite erzählen Sie ja in diesem Text, dass Lyrik auch als Foltermethode von den Russen angewandt wird. Also da müssen Ukrainer zum Beispiel die russische Nationalhymne auswendig lernen oder ein Gedicht "Vergebt uns, liebe Russen". Was ist das denn für ein Mittel der Kriegsführung?
Russland benutzt alle Arten des Krieges gegen Ukraine, ja, und natürlich ja mit Kriegsgefangenen. Es gibt ganz viele Leute, die dort umgebracht sind, getötet, verletzt. Es gibt psychische Einflüsse von Russen und psychische Methoden. Dazu gehört, dass die ukrainischen Kriegsgefangenen müssen patriotische russische Gedichte lernen und auch den Text des russischen Hymnes.
Mir ist ein Bild noch aus einem ganz anderen Text ganz stark in Erinnerung geblieben. Da erzählen Sie aus den 90er Jahren, dass da so amerikanische Horrorfilme in die Ukraine kamen und das überhaupt keinen richtig erschüttert hat, weil in der Geschichte des Landes der tatsächliche Schrecken schon immer viel krasser war. Der Horror des Holodomor, der Horror der Sowjetunion, jetzt der Horror des Krieges. Und Sie schreiben dann, der Horror ist Realität in der Ukraine, auch für die Erwachsenen, die sich wie Sie auch manchmal wie Kinder fühlen und Angst haben. Da habe ich mich gefragt, was macht es mit den Menschen? Sowas geht ja nicht einfach wieder weg.
Das bleibt natürlich, ja, das bleibt im Gedächtnis, ja. Und für mich bis heute, Horrorfilme spielen keine Rolle. Ich habe kein Interesse, weil ich kenne die Geschichte der Ukraine über Deportation, Holodomor, Repressionen gegen Dissidenten und gegen Nationalisten, der Krieg gegen ukrainische Identität und ukrainische Sprache, so praktisch alles, was ist als Horrorfilm im Westen gemacht, sieht als ein Märchen für Ukraine aus.
Und den größten Horror und auch die größte Angst dürften ja diejenigen haben, die kämpfen müssen, die an der Front sind. Und Sie haben Ihr Buch Ihnen gewidmet. Da steht vorne den Soldatinnen und Soldaten der ukrainischen Armee. Was empfinden Sie für diese Menschen, die da ihr Leben riskieren und zum Teil ja auch verlieren?
Ich kenne ganz viele ukrainische Militärleute persönlich. Es gibt auch ganz viele Schriftsteller und Dichter, die sind als Soldaten jetzt in Frontlinie und kämpfen weiter. Wir haben schon ungefähr 50 Schriftsteller und Dichter in diesem Krieg verloren. Es gibt große Verluste auch in ukrainischer Kultur wegen diesem Krieg.
Aber trotzdem schreiben Sie dann im Nachwort, dass Sie immer noch kein Pessimist geworden sind. Wie kommt das? Woher nehmen Sie Ihre Zuversicht und Hoffnung?
Es gibt keinen Ausweg. Ja, ja. Ich muss und alle Ukrainer müssen Optimisten bleiben, weil das ist, was Russland will. Sie wollen, dass die Ukrainer sind pessimistisch geworden und einfach akzeptieren diese Okkupation, akzeptieren, dass Ukraine wird nie wieder ein unabhängiges Land sein. Aber jetzt, wenn man glaubt, dass alles wird am Ende gut passieren, dass Ukraine wird seine Regionen befreien, dann das kann man nur mit Optimismus und starkem Glauben schaffen.
Und vielleicht mit noch mehr Unterstützung von Europa und der Welt?
Mit viel, viel mehr Unterstützung aus Deutschland, aus Europa, aus Großbritannien, aus der Welt, ja.
André Kurkov, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute nach Kiew.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Schlank, schön und perfekt geschminkt, so sollen Mädchen aussehen. Zumindest wird ihnen das von allen Seiten eingeredet. Influencer oder Klassenkameraden, jeder scheint zu wissen, wie junge Frauen sein sollen. Du musst das alles nicht, hält die französische Schriftstellerin Ovidie dagegen. Ihr illustriertes Buch ist in Frankreich schon vor 2 Jahren erschienen und gefeiert worden und jetzt ist es auch auf Deutsch da. Kim Kindermann hat es gelesen. Was ist das für ein Buch? So ein Mutmacher oder eher ein Ratgeber?
Ja, das ist eigentlich ein perfektes Buch zur Selbstermächtigung für junge Frauen. Wichtig, witzig und unfassbar weitreichend. Also ich bin total begeistert. In Frankreich, Sie haben es ja schon gesagt, wurde das Buch von dieser, das ist eine ehemalige Pornodarstellerin, Regisseurin und Schriftstellerin. Und in Frankreich gilt Ovidie eben so als Star dieser weiblichen Emanzipation. Und was da schon über das Buch gesagt wurde, dass es hier eben um Schwesterlichkeit geht, um die Befreiung der Frauen, dass das passiert ohne Druck, ohne Schuldzuweisung. Und das beschreibt wirklich passend, wie dieses Buch wirklich gemacht hat, dieses Paperback-Buch. Also wie hier in 18 Kapiteln auf knapp 100 Seiten kurzweilig über all die Themen, die vor allem junge Frauen immer noch das Leben wirklich schwer macht. Du hast es ja schon in deiner Anmoderation gesagt, das ist hier wirklich schlicht beeindruckend.
Und es ist ja auch inzwischen oft durch die Medien gegangen, dass seit Corona wirklich die psychischen Erkrankungen um 20% angestiegen sind. Gerade bei Mädchen, zum Beispiel Essstörungen, viel schlimmer. Geht die Autorin auch darauf ein, dass das auch an diesen Erwartungen liegt, denen Mädchen ausgesetzt sind?
Genau, eigentlich geht es genau darum. Es geht um Erwartungen an Mädchen und damit ja auch an Frauen, darüber, wie ihr Körper auszusehen hat, was sie tragen dürfen, was sie nicht tragen dürfen, wie sie lieben sollen, wie verhüten und wie der Sex ablaufen soll. Das ist zusammengefasst unter so 18 Überschriften, die dann immer so anfangen, Pünktchen, Pünktchen. Also du musst das alles nicht, Pünktchen, Pünktchen, dir vorschreiben lassen, was du anzuziehen hast. Etwa da geht es um diese ewige Diskussion, haben die Mädchen zu viel oder zu wenig an? Also sind sie zu hot oder nicht hot genug gekleidet? Die Autorin macht dabei ganz schnell klar, dass es da eigentlich um eine moralische Bewertung geht. Und zwar zu Ungunsten der Mädchen. Bei Jungen, so die Französin, macht man das ja auch nicht. Und das stimmt, wenn man mal darüber nachdenkt. War ja jetzt ganz lange in die Jeans verhältnismäßig tief zu tragen. Da hat ja auch niemand gesagt, da fühle ich mich jetzt aber sexuell stimuliert, wenn da so ein knackiger Popo von einem jungen Mann mir im Gesicht hängt. Nein, das passiert tatsächlich nur auf Frauen ausgerichtet. Und da führt sie dann so ein Beispiel an. In Frankreich gab es einen Riesen-Eklat, da sollten Schülerinnen verpflichtet werden, sich, ich sag mal, so wird es zitiert, republikanisch zu kleiden. Also ich meine, das ist ja wirklich das Vokabular, mit dem gearbeitet wird. Und das heißt, sie sollten verzichten, Shorts anzuziehen, Miniröcke oder Tops. Mit der Begründung, das lenke die Jungs ab und sei für die Lehrer unangenehm. Das hat zu massiven Protesten geführt von Schülerinnen, die nämlich einfach zu Recht gesagt haben, nicht wir sind für den sexualisierten Blick auf unsere Körper verantwortlich. Die Gesellschaft muss Jungs beibringen, Mädchen zu respektieren. Und das ist genau das, der Ton, in dem dieses Buch geschrieben ist, anschaulich an Beispielen abgearbeitet.
Und hat sie denn da auch eben so eine Art Gegengift, wie sich Mädchen diesem Druck entziehen können? Denn das ist ja gar nicht so leicht, sich da aus diesen ganzen Erwartungen zu befreien und da sein eigenes Ding zu machen.
Genau, deswegen ist eigentlich, wenn man so sagen will, könnte das Buch auch schreiben, heißen können, mach nicht mit. Also immer überlegen, was will ich, sich selbst vertrauen, wenn man sich unwohl fühlt mit einer Situation. Einfach nicht machen, einfach sagen, stopp jetzt mal und dann auch nicht sich damit so unwohl fühlen. Das passiert ja ganz häufig. Und das ist eben auch was ganz Wichtiges in diesem Buch, dass sie eben sagt, wir müssen lernen, wirklich uns selbst zu vertrauen. Und dazu braucht es, und das fand ich was ganz Wunderbares, dazu braucht es andere Mädchen und andere Frauen. Denn die kennen das alles, die werden in dieser selben Umgebung groß. Und das hört sich jetzt ein bisschen blöd vielleicht an, aber es geht um Schwesterlichkeit. Und das, finde ich, ist wirklich etwas, da muss ich sagen, als Frau über 50 habe ich auch wieder gedacht, ach, guck mal, da müssen wir echt noch an uns schrauben. Also wirklich dieses sich für andere freuen, sich gegenseitig helfen, sich unterstützen und ganz, ganz wichtig, wenn man merkt, da geschieht ein Unrecht, einstehen, laut werden. Denn, das schreibt die Autorin, Mädchen, die sich respektieren, können unendlich stark sein. Und das ist ja in Zeiten, wo wir wieder vermehrt unter einem Backlash des Patriarchats leiden, unglaublich wichtig.
Jetzt habe ich das Buch gerade im Vorbeigehen so ein bisschen gesehen. Du hast es ja mitgebracht. Es ist recht bunt. Erstmal so auf den ersten Blick, ist das innen auch so? Also wie ist es gemacht?
Also das ist sehr kurzweilig geschrieben, muss ich nochmal wirklich betonen. Das ist also wirklich richtig, richtig gut. Am Anfang hat man so, es ist so ein Paperback, also es kommt so ein bisschen wackelig daher. Aber wie du schon sagst, es ist bunt illustriert, sehr frech, sehr aufgelockert, comicartig von der Zeichnerin Diglé. Und die zeigt junge Frauen eben in jeder Lebenslage unheimlich gut gemacht, sehr ansprechend. Das sind so comicartige Mädchen, die dann eben sehr unterschiedlich aussehen. Also da ist wirklich alles dabei. Dass sich alle Mädchen angesprochen werden, alle Körperformen werden hier gezeigt, um einfach auch zu sagen, das ist alles gut, genau und richtig und hört auf, euch gegenseitig fertig zu machen, sondern fühlt euch wohl, nehmt euch ernst und seid dabei.
Und das klingt für mich jetzt so, als ob das für Eltern auch kein schlechtes Buch ist, um halt sowohl Mädchen als auch Jungs mal überhaupt auf sowas aufmerksam zu machen.
Ganz, ganz unbedingt. Denn die Mädchen oder die Töchter selbstbewusst großzuziehen, das macht es ja von Anfang an leichter. Und als Mutter und Vater schadet es auch tatsächlich nichts, eigene Klischees nochmal auf den Prüfstand zu stellen, wie ich finde. Ich sag mal, die Diskussion über Kleidung, die habe ich selber schon oft miterlebt. Oder der verklemmte Umgang mit Sexualität. Wenn Eltern da ganz viel Scham mitbringen und damit dann auch den Mädchen das gleich schwerer machen, das ist schlecht. Also über die eigene Hürde springen, sich mal ein bisschen modern machen, weil Gesellschaft bleibt eben nicht stehen, sondern sie schreitet voran. Und wenn wir emanzipierte, selbstbewusste junge Frauen haben wollen, dann müssen wir Eltern da ganz, ganz viel mithelfen.
Kim Kindermann über Du musst das alles nicht von Ovidie und Diglé, aus dem Französischen übersetzt von Marie-Therese Sermann. Erschienen ist das Buch im Orlando Verlag und es kostet 18 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Max Kuhn.
Ich habe kürzlich das Buch des verstorbenen deutschen Politikers Wolfgang Schäuble gelesen, ein sehr dickes Buch, sein Leben, also seine Memoiren. Aber sehr interessant, die Politik aus der Sicht eines Akteurs zu erfahren. Viele Dinge, die man eigentlich kennt, schließen sich einem dann von einem anderen Blickwinkel aus. Dass das Positive das Negative ist, das ist zu dick. Ich glaube, es hat etwa 700 oder 800 Seiten. Für politisch Interessierte ist es sicher ein interessantes Buch.
In Basel liest Max Kuhn Erinnerungen, mein Leben in der Politik von Wolfgang Schäuble. In diesem Jahr im Klett-Cotta Verlag erschienen für 38 Euro. Die Liebe und auch die Natur, das scheinen ja klassische Themen von Lyrikerinnen zu sein. Aber bei der israelischen Dichterin Agi Mischol kommt dazu noch Terror und Krieg. Agi Mischol lebt nämlich an der Grenze zum Gazastreifen. Und es gibt in ihrem neuen Gedichtband auch einen Text über das Massaker vom 7. Oktober 2023. Dieser Tage ist sie in Deutschland auf Lesereise und Marie Schöß hat sie getroffen.
Die guckt einen ja richtig an, denke ich. Als ich Agi Mischol treffe und sie schon in den ersten Sekunden klar macht, dass mit ihr kein Gespräch zu haben ist, in dem der eine fragt und sich der andere mit Antworten begnügt. Diese Frau, kurze Haare, kleine, wilde Locken, diese Frau will ein Gespräch, ein Gegenüber. Und stellt deshalb selbst die erste Frage, worauf ich also neugierig sei. Auf sie, den Menschen hinter der Dichtung, gebe ich zu. Und Agi Mischol lacht, ja, dieser Mensch, der interessiere sie auch. Da seien wir zu zweit.
Historia sheli et yodat, ani lo yodat mi yodat sheli sheahorim sheli hem ima sheli nitzolat Auschwitz.
Sie kennen meine Geschichte. Meine Mutter hat Auschwitz überlebt, meine Schwester wurde dort ermordet. Aber ich versuche nach vorne zu schauen. Wir sind jetzt andere Menschen. Ich denke trotzdem viel an meine Eltern. Und als dieses Buch übersetzt wurde, habe ich mich gefragt, was meine Mutter denken würde, wenn sie noch am Leben wäre. Und ich glaube, sie wäre sehr stolz. Es freut mich sehr, dass das Buch raus ist, auf Deutsch.
Wir treffen uns im Jüdischen Museum. Draußen ist es ungemütlich. Der Wind, die Presslufthämmer der Baustelle nebenan, selbst die Bäume, an denen nur 2-3 trockene Blätter noch nicht aufgegeben haben. Der Kontrast zu der Dichtung von Agi Mischol könnte nicht größer sein. Kaum eine Zeile ist da, die nicht beseelt ist von Tieren und Pflanzen, von Feigen und Olivenbäumen, Granatäpfeln und Pekannüssen, von Schnecken, Spinnen, Ziegen oder einem Alpaka.
Ich wohne in einem Moschaf, eine bäuerliche Gemeinschaft. Die Straße, in der ich wohne, heißt Das Feld. Ein Haus mit lauter Plantagen drumherum. Ein großer Hof, der nach Darwins Prinzipien funktioniert. Was stärker ist, wächst. Keine gepflegten Gärten. Und ich habe viele Tiere, Katzen, Hunde. Ich hatte einen Esel, Raben, Schnecken. Das sind alles meine Freunde. Wir sind aus demselben Lebensmaterial gemacht, nur ein bisschen anders eingepackt.
Sie habe immer in der Natur gelebt, nicht immer mit Büchern, erzählt Agi Mischol. Und dann habe sie auch noch einen Landwirt geheiratet. Das sei ihre Welt. Dieser Hof an der Grenze zu Gaza, die Pflanzen, Tiere und, wieder lacht sie, der ganze Nahe Osten drumherum. Das einzige datierte Gedicht dieses Bandes heißt Schutzraum, geschrieben im Oktober 2023, in den Tagen nach dem Massaker der Hamas.
Jetzt, wo rundherum Tod kriecht und Pekannüsse sich in ihre Schalen drücken, verstecke ich mich im Hebräischen.
Nach diesem Gedicht habe sie eine Weile nichts schreiben können, erzählt Agi Mischol. Aber im ersten Moment sei sie eben dorthin gerannt, um sich zu verstecken, in die hebräische Sprache, die Lyrik, ihr Schutzraum. Das Gedicht ist zutiefst politisch und es ist keine Ausnahme. Trotzdem weiß Agi Mischol, dass man das Engagierte ihrer Dichtung übersehen kann, vor lauter Tieren auf 2, 3 und mehr Beinen. Sie weiß, dass man es unangemessen finden kann, an eine Pekannuss zu denken, von einem Kaktus zu schreiben, wenn Menschen sterben. Aber
In der hebräischen Lyrik gibt es eine sehr wichtige Lyrikerin, Lea Goldberg, die man während des Zweiten Weltkriegs bat, sie möge etwas zum Krieg schreiben. Und sie hat gesagt, ein Dichter darf nicht nur, er muss über die Bäume schreiben, das Lachen von Kindern, die Liebe. Denn die Kraft der Liebe ist stärker als die Kraft des Mordens. Und ich bewege mich wie ein Pendel zwischen den beiden Positionen.
Wie ich das denn empfunden habe, will sie irgendwann wissen, was diese Dichtung, politisch, unpolitisch, mit mir gemacht habe. Und plötzlich erzähle ich und nicht sie von den Versen, in denen Agi Scholl alten Frauen im Schwimmbad auf- und abtauchenden Badekappen folgt, weil sonst keiner ein Auge für sie hat. Von dem Gedicht über den Kaktus, der droht, übersehen zu werden. Eine Handvoll Zeilen bloß, aber Ausdruck einer enormen Verantwortung für jedes Leben. Poetik und Ethik gleichermaßen.
Im Hof, hinterm Haus, blüht heute für einen Tag dieser Kaktus, dessen Namen ich nicht weiß. Wenn ich ihn nicht anschaue, wer sieht ihn dann?
Woher das komme, dieses Verantwortungsgefühl fürs Gegenüber, will ich wissen. Gleich ob Mensch, Kaktus oder Esel.
Das kommt aus mir und bringt Glück wie Schmerz. In Israel zum Beispiel sind gerade ganze Landstreifen evakuiert. Da sind keine Menschen mehr, die Tiere heimatlos. Und ich fahre jeden Tag in die Felder und füttere die Hunde, die niemanden mehr haben. Diese Verantwortung ist von einem großen Schmerz begleitet. Aber die Momente mit den Hunden etwa sind auch Glücksmomente. Und wenn wir da tiefer reingehen, ist das Füttern von zurückgebliebenen Hunden eine Metonymie. Darin steckt im Grunde die ganze Schöpfung.
Das kommt aus mir. Mehr verrät sie nicht. Wie sie sich diese Verpflichtung für den anderen erkläre, das sei keine Frage für ein Interview. Das ist eine Frage für meinen Psychologen, sagt Agi Scholl und rettet uns mit ihrem Lachen über den Abgrund der möglichen Antworten hinweg.
Die israelische Autorin Agi Scholl und ihr Lyrikband ist unter dem Titel Gedicht für den unvollkommenen Menschen beim Hansa Verlag erschienen, übersetzt aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer.